Bevor ich verstört bin, mache ich weiter. Das ist keine Kappe, das ist keine Mütze. Das ist ein Kappe gewordener Schrei nach Aufmerksamkeit. Hilfe! Ich habe das Virus! Ich habe das Virus! Hilfe! Es ist Dienstag, der 14. Oktober 2025 und das ist eine neue Ausgabe von The Daily Mill und heute mache ich es euch ganz einfach, ganz leicht, ganz entspannt. Wir machen den Soft-Einstieg in die Rubrik Daily Watch und zwar mit einer total unpolitischen Story, irrelevant bis hinten raus und nicht wichtig für euer weiteres Leben, aber ich habe sie sehr heiter gefunden, darum möchte ich sie mit euch teilen. Es geht um die folgende Schlagzeile. Großfamilie, Barbara Jurt, 51, erwartet 11. Kind und setzt auf Flexistur. So. Auf das Flexistur würde ich eigentlich gar nicht groß eingehen. Das ist irgendeine Erziehungsmethode und ich würde mich wirklich nicht als Erziehungsexperte da aufspielen. Ihr könnt mal meine Kinder anschauen, ihr wisst doch, was ich meine. Nein, also interessiert mich nicht so die verschiedenen Erziehungsmodelle. Es klappt eigentlich sowieso nicht. Es kommt, wie es kommt. Das 11. Kind finde ich eine stolze Zahl. Mir persönlich wäre es mindestens 9 zu viel, an gewissen Tagen auch 11 bis 12 zu viel. Aber da muss jeder selber wissen, wenn Barbara Jurt und ihren Göttergarten 11 Kinder wollen, dann sei es so. Jetzt aber ist es natürlich ein spezielles Leben mit 11 Kindern und die sind, und das scheint mir relativ passend, offensichtlich auf einem Bauernhof daheim. Die Kinder wachsen auf einem Bauernhof auf. Schauen wir mal, was das so für Konsequenzen hat. Das Leben auf dem Hof sei prägend für die Kinder gewesen. So hätten sie einen natürlichen Bezug zu den Tieren, zum Leben und zum Tod entwickelt. Weißt du, die Sorge, ich bin immer noch voll dabei bei der Story und bei der Familie Jurt. Ich finde einen natürlichen Bezug zu den Tieren, zum Leben und zum Tod, wo ja zum Leben gehört, beziehungsweise ja, das Leben beschließt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Nicht immer blöde Tabus haben und so, einen natürlichen Bezug finde ich sehr, sehr gesund. Den aber, habe ich weitergelesen. Und jetzt so ein bisschen, komm, wir schauen mal rein. Eine Anekdote aus der Großfamilie Jurt verdeutlicht das. Als die Urgroßmutter nach einem Sturz sich die Hüfte brach und später im Spital verstarb, meinte eines der Kinder, man hätte sie besser vorher eingeschläfert. Okay, Familie Jurt. Jetzt haben wir ein Beispiel dafür, wann ihr versteht unter natürlichem Bezug zum Tod. Es ist sehr ein erfrischender natürlicher Bezug zum Tod, das gebe ich euch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich bin kein Fachmann, ich bin aber nicht ganz sicher, ob das noch unter natürlichem Bezug zum Tod läuft oder eher Material für einen Therapeut wäre. Da bin ich nicht ganz sicher. Also wenn meine Kinder irgendwie vorgeschlagen hätten, als sie kleiner gewesen sind, du, Großmutter ist heute ein bisschen bleich im Gesicht und wir müssen doch eh noch zum Tierarzt wegen dieser eingewachsenen Kralle vom Oscar, sollen wir Großmutter gerade mitnehmen und vielleicht allenfalls. Also, ich hätte mir Gedanken gemacht. Und anstelle von der Barbara Jurt würde ich mir auch Gedanken machen, weil wenn ihr 11. Kind, das jetzt gerade auf die Welt gekommen ist, wenn sie 80 ist, Frau Jurt, ist das Kind knapp 30 und findet vielleicht, ja, ich habe es langsam angesehen mit dieser Mutter und wenn sie sich dann mal ins Auto setzt und richtig Tierarzt fährt, dann weiss Frau Jurt, was geschlagen hat. Also, ja, ich will mir kein Urteil anmassen, aber mir macht es ein bisschen Angst. Apropos Angst, wir kommen zu Kurzmeldungen. Ihr wisst, wenn ihr diese Sendung immer brav schaut, Gefahr und Gewalt kommt immer von rechts. Das wissen wir. Linksextreme Gewalt gibt es nicht. Sie kommt immer von rechts. Haben wir am Samstag doch gesehen. Haben wir am Samstag sehr buchstäblich gesehen. Schauen wir mal da. Jetzt äußern sich die Behörden. 18 verletzte Polizisten an Palästina-Demo in Bern. Jawohl, das sind, glaube ich, keine Rechtsextreme gewesen, die dort 18 Polizisten verletzt haben. Ein Ausreißer, ein Einzelfall. Ein bedauerlicher, historischer Einzelfall von Gewalt von links. Ich komme später noch ein bisschen ausführlich auf die Angelegenheit zurück. An der Stelle vielleicht einfach noch, jetzt schreibt dann sicher wieder mein Superkollege auf YouTube, den habe ich seit kurzem. Jedes Mal, wenn ich Palästina anspreche in dieser Sendung, in welchem Zusammenhang auch immer, schreibt er drunter, ich sage Zionist. Ich bin also ein Zionist, okay, ich nehme es zur Kenntnis. Meine persönliche Wahrnehmung, wenn man jetzt Greta Thunberg und ihre Palästina-Mission und so, wenn man sich über die lustig macht, ist man noch kein Zionist. Man hat einfach einen gesunden Menschenverstand, weil es ist, gell, wir können schon mal darüber reden, es ist relativ offensichtlich, dass Greta Thunberg eine Kunstfigur ist, die von einer Lobby aufgebaut worden ist in dieser Klimageschichte. Und jetzt findet die Lobby, die das Geld gibt, plötzlich offensichtlich Palästina sehr wichtig und dann schickt man Greta eben an diese Front. Das hat nichts mit Zionismus zu tun. Das ist einfach ein sanfter Hinweis auf eine relativ unappetitlich intransparente Geschichte. Und jetzt unter Kurzmeldungen noch eine Drohung. Also nicht von meiner Seite, ich würde da nie bedrohen, aber ich habe eine Drohung im Netz gesehen. Und zwar schauen wir mal da. Da sehen wir SP-Frauen, wo offensichtlich irgendwie so Sessionsrückblick jeweils machen und uns jetzt androhen, sie überlegen sich, das Format auch als Podcast anzubieten. Gut, ich empfinde es nicht als Drohung. Ich glaube, so ein Podcast von der SP-Frauen wäre noch eine gute Futterstelle für den Daily Mail, könnte ich noch mir vorstellen, dass ich dort etwa die könnte ein kleines Müsterli daraus rausnehmen. Ganz fasziniert hat mich, ich zeige es noch mal schnell, das Bild Tamara Funicello, wo ganz hingebungsvoll an einem Lollipop leckt. Bevor ich verstört bin, mache ich weiter. Apropos Feministinnen, die Sternstundphilosophie im Schweizer Fernsehen hat eine Sternstunde gefeiert, wieder einmal, wie jedes Mal, wenn sie kommt. Dort war eine Philosophin namens Jule Goffrins Gast gewesen. Und sie hat in ihren unglaublich tiefgründigen und wichtigen Ausführungen hat sie Bezug genommen auf Geschichte. Lassen Sie euch den kurzen Clip hier an.
Und sind von da aus tatsächlich in Aufstand gegangen und haben tatsächlich sich auch auf die Prinzipien der Französischen Revolution bezogen. Weil sie meinten, naja, wenn Freiheit, Gleichheit, Solidarität die neuen Prinzipien der Französischen Republik sind, warum gelten die nicht für uns?
Also sie zitiert da die denkwürdige Parole aus der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und was wird bei dieser Dame aus Brüderlichkeit? Solidarität. Ja, logisch, weil Brüder sind Männer. Und du willst ja nicht, wenn du über die Französische Revolution redest, willst du ja nicht irgendwie so einen grusigen patriarchalen Ausdruck wie Brüderlichkeit verwenden. Früher haben sich Philosophen über die grossen Sachen im Leben Gedanken gemacht. Hat wirklich so grosse Figuren wie Kant und Konsorten gegeben. Jetzt vergewaltigt es einfach nur die Sprache. Ich habe nachgeschaut, wer ist Jule Goffrin? Wer ist die Frau, die findet, sie breche das Wort Brüderlichkeit nicht über die Lippen, obwohl sie eine historisch sehr relevante Parole wiederholt, wo man, Entschuldigung, meine bescheidene Meinung, auch originalgetreu sollte wiedergeben. Die Franzosen haben sich schon etwas überlegt, was gesagt haben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Auch wenn er heute nicht mehr gern nur von Brüdern redet, liebe Frau Goffrin, das ist ein Zitat aus der Geschichte, bitte nehmen Sie es doch einfach 1:1. Aber wieso sie es nicht 1:1 genommen, das erschliesst sich mir, wenn ich schaue, wie die Frau es so macht. Ihr Spezialgebiet, Achtung, ich hol tief Luft. Sozialphilosophie, politische Theorie, feministische politische Philosophie, Ästhetik, Ethik, Queer Theory und Affekttheorien. Was ist feministische politische Philosophie? Ist das, wenn man Brüderlichkeit oder Solidarität ersetzt? Dann ist es ein relativ schneller Studienzweig. Frau Goffrin unterstützt nebenbei ganz aktiv die 4-Tage-Woche, wo sie vermutlich für sich schon längst umgesetzt hat. Und sie ist, tada, Erstunterzeichnerin gewesen von der Zero-Covid-Strategie. Bei diesen Leuten passt irgendwie immer alles so ein bisschen zusammen. Weißt du, wenn sie da komisch sind, sind sie dort auch komisch und dorthin erst recht. Gut, verlassen wir die Jule Goffrin und gehen in halb eigener Sache zu folgender Schlagzeile. Roger Schawinski pausiert Talkformat mit Markus Somm, Zitat, ist aus dem Ruder gelaufen. Ihr erinnert euch, ich habe in einer Sendung irgendwie letzte Woche, glaube ich, einmal so ein Müsterli vorgespielt, wie es zwischen Roger Schawinski und dem Nebelspalter-Verleger Markus Somm, hallo Markus, wie es zwischen den Namen so tönt. Da ist ja wirklich sehr, sehr heiter. Und jetzt gibt es eine Pause auf Radio 1, wo die Sendung Roger gegen Markus läuft. Ich glaube, es ist nicht die erste Pause. Ich glaube, die sind sich schon früher noch mal die eine oder andere Woche aus dem Weg gegangen. Und jetzt hat der Roger Winski offenbar Spezialfolge gemacht und hat erklärt, wieso es jetzt eine Pause gibt. Ich zitiere da mal kurz. Wir haben eine einmalige Diskussionssendung und ein Konzept, das es in der Schweiz sonst nicht gibt. Aber das ist in letzter Zeit zum Teil aus dem Ruder gelaufen. Das hat sehr viele Reaktionen ausgelöst. Lieber Roger Winski, also ohne jede Frage, und das meine ich jetzt nicht ironisch, bist du der grössere Medienprofi als ich, mit viel langjährigerer Erfahrung und viel grösseren pionierhaften Taten. Das sage ich wirklich völlig unironisch und ehrlich gemeint, das ist gar keine Frage. Aber dann müsstest du doch auch wissen, es spricht doch nicht gegen Sendung, wenn sie viel Reaktion auslöst. Also das wollen wir doch nicht. Also ich muss jetzt sagen, wenn niemand mehr auf den Daily Mail reagiert und ich eigentlich einfach nur da in meinem Kellerli hock für mich allein eigentlich und für die nähere Verwandtschaft, dann überlege ich mir irgendwann, braucht es das Ding oder kann das weg? Also von dort, ich finde das ein bisschen komisch, wenn man sagt, das hat viel Reaktion ausgelöst. Ja, hoffentlich. hoffentlich, und der eine passt und der andere nicht. Und da haben sich wahrscheinlich auch ein Haufen Leute königlich amüsiert, wenn der Roger Schawinski und der Markus so um sich an die Kehle gegangen sind. Und nachher kommt nochmal etwas, und vielleicht könnt ihr mir helfen, ich bin nicht rausgekommen, bitte sehr da. Weiter erklärt, der Radiomacher habe zunehmend Probleme mit Soms Haltung gegenüber den beiden Politikern gehabt. Er war immer gegen Putin und für Trump. Da sich dessen Ansichten verändert hätten, hat es bei uns zu einer Eskalation der Gesprächskultur geführt. Ich komme nicht raus, wem seine Ansichten sich jetzt verändert haben. Die von Markus Somm? Oder die von Wladimir Putin? Oder die von Donald Trump? Ich komme nicht raus. Vielleicht hat es Schawinski völlig korrekt ausgedruckt und der Herr da bei dieser Zeitung hat es einfach nicht geschafft, um das originalgetreu wiederzugeben. Ich weiß es nicht. Aber er hätte zunehmend Probleme mit dem Soms, mit Soms seiner Haltung gehabt. Es ist eine kontroverse Sendung. Ja, hoffentlich hast du Probleme mit der Haltung von dem Gegenüber. Sonst gibt es nämlich eine wahnsinnig langweilige Sendung. Dann gehen da euch nämlich eine Stunde lang einfach recht. Da will doch nie mal sehen. Also, Wohlfühl, ich meine, das hätte man beim Kurt Eschbacher können haben, wo sich alle immer so bei der Hand gehebt haben und sind alle so furchtbar lieb gewesen miteinander, sind alle so nett. Aber, ich finde jetzt, er habe zunehmend Probleme mit Soms Haltung gehabt. Finde ich ganz, ganz schräg. Man kann ja dagegen heben mit Argument. Also, ich verstehe es nicht ganz, und ich hoffe, es kommt bald wieder. Er hat ja da auch noch gesagt, es ging jetzt darum, die aufgeheizte Stimmung etwas abkühlen zu lassen. Roger Schawinski, klappt wahrscheinlich nicht. Jetzt machst du 3-4 Wochen Pause, dich rüber wieder und dann brüllen da wieder an. Dann ist schon wieder 100 Grad im Topf. Also von dort her. Aber hey, schau mal, wie es weiterläuft. Ich halte auf dem Laufenden. Und dann gehen wir noch ganz schnell zu der Kapo Bern. Die Kantonspolizei tun ja auf ihrer Webseite einmal so über aktuelle Verbrechensfälle informieren. Dann aber auch sehr viel Verbrechensprävention. Weißt du, so, wie du musst dich verhalten, dass du nicht Opfer von einem Verbrechen wirst und so. Und dann setzt jetzt einmal Symbolbilder ein. Symbolbilder heisst, das ist nicht das Bild von einem konkreten Verbrechen, sondern eine nachgestellte Aufnahme, die soll zeigen, wie sich das Verbrechen abspielt, damit du so ein geistiges Bild vor dem Auge hast. Weil, wir sind alle zu blöd, um zu wissen, wie so ein Einbruch durch ein Fenster zum Beispiel aussieht. Darum muss man uns zeigen, wie sich ein Einbruch durch ein Fenster abspielt. Und schauen wir mal da, wie die Kapo Bern das veranschaulicht mit einem Symbolbild. Jawohl, also wir sehen den Einbruch am helllichten Tag und ein junger, sehr weisser Mann, sehr adrett frisiert, probiert das Fenster aufzustemmen. Nein, Kantonspolizei Bern, wir alle wissen, das ist der typische Einbrecher in der Schweiz. So sieht der aus, genau. Es ist in der Regel, wenn bei dir eingebrochen wird, kannst du davon ausgehen, es ist meistens der Nachbarssohn gewesen, der 20-Jährige, der gerade Matura gemacht hat. Und der findet, er will das Zwischenjahr vor dem BWL-Studium, würde er am liebsten im Gefängnis verbringen. Darum steigt er bei dir ins Fenster. Wir wissen alle, wieso Symbolbilder entstehen und wieso sie nachher genutzt werden. Wenn man mit dem Wahrscheinlichkeitsfaktor würde gehen und eine realistische Person würde zeigen, die da in ein Fenster einsteigt, in ein Haus einbricht, dann würde es heissen, sie sei rassistisch oder diskriminierend. Weil einfach jede Kriminalstatistik zeigt, dass es vor allem Leute aus anderen Kulturkreisen sind, ich sage jetzt mal, ein bisschen südlich, östlich, einfach so ein bisschen, weißt, so ein bisschen abwärts und so ein bisschen woanders. Und wenn man dem würde ein Gesicht geben, indem man jemanden abbildet, der uns vielleicht an das erinnert, dann wäre es diskriminierend und rassistisch. Was jetzt aber einfach passiert, weil man das ja nicht machen will, man zeigt eine falsche Realität. Es gibt übrigens auch ein kultiges Symbolbild zum Thema Messerstecher, wo deutsche Zeitungen immer wieder zeigen. Und das zeigt eine weisse, mittelalterliche Frau, die so wild mit einem Messer rumfuchtelt. Gibt es sicher auch etwa die? Wenn du einer weissen mittelalterlichen Frau Medikamente wegnimmst oder so, kann auch passieren, dass sie mit dem Messer rumfuchten. Aber es ist nicht der typische Messerstecher in Deutschland. Aber wenn es um Messerstecherei geht, dann zeigt man dort gerne das Bild. Es ist eine Verzerrung von der Realität, es ist eine Flucht in eine Matrix und hat einfach ja, mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Wir gehen zum Daily Wahnsinn. Und da gehen wir zum Nemo. Der Nemo. Entschuldigt, dass ich sage, der Nemo, obwohl er das nicht gerne hat, weil in der schweizerdeutschen Sprache müssen wir einfach den Namen einen Artikel voraussetzen. Also, man kann nicht sagen, Nemo hat im Schweizerdeutschen. Also, man kann es technisch. Es geht über die Lippen. Aber es macht null Sinn und es tönt scheiße. Also, darum ist es einfach der Nemo, weil der Mann ist ein Mann. Egal, also, was er sich sieht. Es ist für mich der Nemo, Entschuldigung. Und der Nemo hat das erste Album draussen. Nach vielen Jahren, wo er Musik macht, hat er jetzt endlich ein Album draussen. Arthouse heisst das. Und das gibt natürlich einen Tagesschau-Beitrag. wie bei jedem Künstler, wo ein Album rausgibt. Nein, ist in dem Fall sogar durchaus gerechtfertigt. Er hat den Eurovision Song Contest gewonnen für die Schweiz. Gar keine Frage. Darf man melden in der Tagesschau, finde ich. Ich bin sehr großzügig heute. Darf man melden, wenn das erste Album draus ist. Und jetzt hat die Tagesschau natürlich mehr gebraucht, als nur ein Albumcover zu zeigen. Und darum haben sie ein Fantreffen vom Nemo besucht. Es gibt Fantreffen vom Nemo. Komm, wir schauen mal miteinander rein.
Im kleinen, intimen Rahmen treffen sich Nemo-Fans, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Und vor allem, um gemeinsam Nemos neue Musik zu hören. Musik, die lange herbeigesehnt wurde.
Ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich genau das gleiche gesehen wie ich, nehme ich mal an. Da treffen sich erwachsene Leute irgendwo in einer Beiz oder so und mölen zusammen Plakätchen, wo Nemo draufsteht. Die ganz farbigen Buchstaben. Oder sie malen ein Bäumchen an. Es sieht aus wie ein Elternabend in der Primarschule, wo die stolzen Eltern vorbeigehen und ihren Kind zuschauen, wie es etwas mölen. Ich habe es schräg gefunden, aber jeder, wie er will. Gut, und jetzt ist natürlich Nemo selber. Habt ihr gehört? Jetzt habe ich es gesagt. Nemo selber. Jetzt ist natürlich der Nemo selber. Hilfe! Ich habe das Virus! Ich habe das Virus! Hilfe! Jetzt hat man natürlich den Nemo selber natürlich auch noch interviewen und wir schauen hier auch noch rein.
Tatsächlich lebt Nemo bereits seit 10 Jahren von der Musik. Doch erst jetzt erscheint das erste richtige Album.
Ich habe mich noch nie so richtig dran gewagt und jetzt ist es da. Und
ich habe ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Ich war abgelenkt von dieser Mütze, von dieser Kappe. Also die es als Podcast hören, die Sendung, bitte googelt schnell den Nemo und schaut euch ab. Es ist so ein rosarotes Ding mit so Ohrenwärmer, wo aber gleichzeitig als Skibeischoner dienen, weil sie so lang sind, dass sie bis zum Skibein belangen. Ist das eine Einzelanfertigung extra für den Nemo? Oder wird die wirklich für einen Markt hergestellt? Also gibt es noch andere Leute, die das kaufen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Weil, wer und wo ist der Markt für die Kappe? Und wenn ihr mich fragt, nachher Küchentischpsychologie. Das ist keine Kappe, das ist keine Mütze. Das ist ein Kappe gewordener Schrei nach Aufmerksamkeit. So eine Kappe leihst du nur an und gehst auf die Straße, wenn du möchtest, dass auf der Straße alle dich anschauen. Seht her, ich bin da, schau mich an. Und du musst ja anschauen, wie bei einem Unfall. Du musst anschauen, du kannst gar nicht anders. Also, einen anderen Grund für die Kappe gibt es wirklich nicht. Und der Nemo geht jetzt auf Tour, die führt unter anderem nach Tschechien und Polen. Und er sagt ihnen, das sei ganz, ganz wichtig, dort aufzutreten, weil dort sind so die queeren Anliegen unter politischem Druck und er muss dort Präsenz markieren und darum ist er in Tschechien und Polen. Also nicht etwa, weil er sonst nie gefragt ist, sondern darum geht er nach Tschechien und Polen. Nein, in aller Fairness, er ist auch in Deutschland, in Großbritannien, ein bisschen in Niederlande, Belgien, Finnland, ein paar andere. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich die Tourliste anschaue, man hat er geht ein bisschen dort an, wo man einfach eben gerade wollte. Und vielleicht hat es Tschechien und Polen hat's auch ein Fanclub, wo gerne farbige Nemo-Schriftzeuge auf Papier mölen und darum haben sie ihn eingeladen. Jetzt komme ich zurück zu dieser Palästina-Demo-Geschichte vom Samstag. Bern ist im Chaos versunken. Es hat 18 verletzte Polizisten gegeben, wir haben vorher die Einblendung gesehen. Es war eine unbewilligte Demo gewesen. Man hätte die Demo können bewilligen lassen. Wäre auch nicht schwierig gewesen und Berner hätte ganz sicher ja gesagt. Aber es ist viel cooler, weißt, wenn du unbewilligt demonstrierst. Viel, viel cooler. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, wieso lässt man so eine unbewilligte Demo einfach so laufen? Also nicht laufen in dem Sinn, man ist ja dann vor Ort gewesen, die Polizei ist eingeschritten und so. Aber wenn man ja weiss, seit Wochen, dass eine unbewilligte Demonstration soll durchgeführt werden, wieso erstickt man das Ding nicht im Keim und schaut, dass es überhaupt erst nicht zu einem Menschenauflauf kommt, dass die sich überhaupt nicht zusammenfinden können, etc. Der Alec von Graffenried, der Berner Polizeichef, hat für das eine wahnsinnig einleuchtende Erklärung, die wir uns jetzt anschauen.
Macht sich nur, wer eine unbewilligte Demonstration organisiert. So ist das in unserem Kundgebungsrecht in der Stadt Bern geregelt, in den meisten Städten der Schweiz und in der ganzen Schweiz ist das sehr ähnlich geregelt. Und daran reiben sich jetzt die Menschen, indem sie sagen, warum hat die sie nicht verboten, weil wir wollten nicht Zustände wie bei Corona, wir wollten nicht allen Leuten verbieten, auf die Straße zu gehen.
Also bei einer unbewilligten Demonstration sind die einzigen, die ein bisschen problematisch sind, sind die Organisatoren. Die Leute selber, die möchten demonstrieren und von Herzen gern wollen auf die Straße gehen, die will man doch nicht daran hindern. Die sollen doch können von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch machen und auf die Straße gehen. Also Mai böse Organisatoren, aber die, die wollen dabei sein, ja, da geht man sicher nicht an und verhindert eine unbewilligte Demonstration im Vorhergehen. Hat man noch nie gemacht? Hat es auch noch nie gegeben? Man hat auch noch nie irgendwie präventiv irgendwie Demonstrationen verhindert? Oder was? Wir schauen mal da schnell rein. Ja, so hat das damals ausgesehen, wo völlig friedliche Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen, gegen Corona-Politik stattgefunden haben. Dort sind auch Leute verletzt worden, allerdings nicht Polizisten, sondern die anderen. Dort hat man Leute niederknüppelt. Aber bei Palästina-Demonstrationen sitzt der von Gaffenried an und sagt, man wollen doch die Leute nicht daran hindern, auf die Straße gehen. Das ist so wichtig. Wenn sie doch wollen, müssen sie doch gehen können. Und dann lasse ich halt auch 18 von meinen Mitarbeitern halt, lasse ich zu, dass die sich verletzen. Und noch mehr, schauen wir mal in das Bild an. Da steht noch, wir haben 18 verletzte Mitarbeiter zu beklagen. Zudem haben wir einige Mitarbeiter, die durch den Einsatz psychisch betroffen sind. Herr Alec von Grafenried, das sind ihre Leute, das sind ihre Angestellten. Ja, vielleicht sollten sie an die auch denken. Ich denke, einige von den Angestellten, einige Polizisten, wenn man die jetzt fragen, du, willst du lieber noch mal so ein paar unbewilligte Palästina-Demos oder vielleicht gleich noch lieber von damals die Anti-Corona-Massnahmen-Demos? Ich glaube, es gibt einen oder anderen Polizisten, der ein bisschen wehmütig an dieser Zeit zurückdenkt, wo ganz, ganz friedliche, vernünftige, abgeklärte Menschen für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen sind und nicht daran gedacht haben, unprovoziert auf Polizisten einzuprügeln. Und damit kommen wir zu der Leserpost. Jetzt hat es wieder ein bisschen angefangen zu rebeln mit dem Leserwitz. Danke vielmals. Ein politischer heute wieder. Geht ein Bürger ins Bundeshaus und wird herzlich empfangen vom Beamten hinter der Theke. Der fragt dann, wie kann ich Ihnen helfen? Und der Bürger sagt, ich will Bundespräsident werden. Dann sagt der Herr am Empfang, spielen Sie eigentlich? Dann sagt man, ja gut, also, wenn da die einzige Voraussetzung ist. Das war es von der Daily Mail vom Dienstag. Ich komme morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Wenn ihr irgendetwas zu vermelden habt, wenn ihr irgendeinen Tipp habt für den Wahnsinn des Tages oder was auch immer, dann meldet euch. Und ich probiere diese Woche auch wieder mal einen Verschwörometer einzupflegen. Hat er wieder vernachlässigt? Ich bin so ein schlechter Kanton, ich weiss. Hat es ja mal versprochen, gelegentlich ein Verschwörometer. Ich schwöre, diese Woche habe ich für euch noch irgendeine Verschwörungstheorie im Köcher. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.